Bevor wir starten, noch ein rechtlicher Hinweis. Die in diesem Interview enthaltenen Informationen können die Beratung durch einen Arzt nicht ersetzen. Sie sind keine medizinischen Anweisungen. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und sind nicht mit der individuellen Betreuung beim Sprechstundenbesuch zu vergleichen. Die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte deshalb immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung. In der heutigen Ausgabe, Teil 3 unseres Themenblocks Entgiftung, unterhält sich der Gastgeber des Entgiftungskongresses, Uncas Gemmiker, mit dem Zahnmediziner Dr. Dirk Schreckenbach über die Rolle des Darms bei der Entgiftung.
Herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Uncas Gemmiker und ich interviewe heute den Experten Dr. Dirk Schreckenbach zu dem Thema die Bedeutung des Darms bei der Entgiftung. Hallo Dirk und herzlich willkommen zu unserem Kongress.
Hallo Uncas und vielen Dank für die liebe Einladung.
Ja, ich freue mich auch, dass du es hier in unserem Kongress noch geschafft hast. Du warst ja in der ganzen Welt unterwegs und es war sehr schwierig, diesen Termin zu finden. Und ja, du bist heute mein letzter Gast und ich freue mich riesig, dass du hier, du und ich, wir nochmal zusammengekommen sind und uns über dieses spannende Thema unterhalten können. Bevor wir einsteigen, vielleicht kannst du dich mal kurz ein bisschen vorstellen.
Ja, mein Name hast du ja schon gesagt, Dirk Schreckenbach. Ich bin ganzheitlicher Zahnarzt und auch Heilpraktiker. Zahnarzt jetzt seit 35 Jahren, Heilpraktiker seit, ich glaube, 30 Jahre sind es jetzt. Ich habe es nicht mehr so genau nachgezählt. Ist ja auch egal. Tatsache ist, ich habe das deswegen gemacht, weil eben die Zähne und der gesamte Organismus miteinander verknüpft sind und wir natürlich über die Zähne sehr viel über den gesamten Menschen sagen können, erfahren können, aber natürlich auch eventuell schlimme Dinge erfahren können. Genauso aber wie der Körper auf die Zähne wirkt, wirken die Zähne natürlich auf den Körper. Und so habe ich mich dann halt, nachdem ich zwar das Medizinstudium gemacht hatte, aber nicht, sagen wir mal, in die Richtung gegangen bin, sondern eben mal in Richtung Zähne gegangen bin, habe ich die andere Richtung gewählt, nämlich den Beruf auch des Heilpraktikers mitzumachen, sodass ich die Patienten oder meine Menschen halt ganzheitlich betreuen kann. Und auf dem Wege ist natürlich klar, dass wir, gerade wenn wir über die Zähne sprechen und über die vielen, vielen Materialien, die wir da einbauen, dann müssen wir natürlich auch daran denken, dass es Leute gibt und Menschen gibt, die die verschiedenen Sachen nicht vertragen. Und wenn wir die dann wieder von entsorgen, dann müssen wir halt dafür auch Sorge tragen, dass die entsprechend auch ausgeleitet werden oder auch entgiftet werden von diesen Stoffen. Und da gibt es natürlich ja nun einige Organsysteme in unserem Körper, die uns da eifrig mithelfen. Und die Frage ist halt immer, welches Organ steht im Vordergrund? Das ist natürlich individuell auch unterschiedlich, ganz klar, je nachdem, welche Grundprobleme vielleicht schon da sind. Und wir haben uns ja heute darauf geeinigt, dass wir uns mal auf ein sehr großes Organ beschränken, in Anführungsstrichen. Das ist eben halt der Darm. Und ja, da wollte ich dann gerne was drüber erzählen, was der Darm mit unserer Entgiftung zu tun hat.
Ja, okay. Also sehr schöne Kombination. Also wir haben ja schon den ein oder anderen ganzheitlichen Zahnmediziner hier im Kongress, haben da aber uns tatsächlich auch das Thema Zähne und Entgiftung oder was sind da für die Ursachen, was sind da für mögliche Störfelder und Problemfelder, die wir da im Zahnbereich haben. Du bist jetzt allerdings jemand, der halt auch, wie du schon gesagt hast, seit 30 Jahren Heilpraktiker ist. Also du hast wirklich auch immer den ganzen Menschen im Fokus. Ja, wir wollen uns beide über den Darm unterhalten. Und Hippokrates hat ja gesagt, der Darm, und das ist das Originalzitat, ist der Vater aller Trübsal. Ja, und wahrscheinlich hätte er auch gesagt, das ist ebenso auch der Brunnen der Freude, denn wenn wir eine gute Darmgesundheit haben, dann hat das auch Konsequenzen für den ganzen Menschen natürlich. Also der Darm ist sozusagen mit der Darmgesundheit steht und fällt die Gesundheit des Menschen, könnte man wohl sagen.
Also zunächst einmal vielleicht ganz kurz zum Darm selber. Der Darm ist ein riesiges Organ, fällt uns gar nicht so auf, weil es natürlich, wer sich noch erinnert an die Biologiebücher, ist es so eine gefaltete Struktur in uns. Und wenn man das mal so wie so ein Tierfell aufspannen würde, wie so ein Rindfell, dann ergibt das eine Fläche von ungefähr 400 Quadratmetern da in uns drinnen. Das heißt also, es ist ein halbes Fußballfeld. Und das ist, also die meisten Leute machen sich gar nicht bewusst, dass in uns die größte Kontaktfläche mit dem Außen ist. Also das heißt, unsere Haut hat nur 2 Quadratmeter, wenn man das aufspannen würde. Unser Darm hat 400 Quadratmeter, also 200 mal so viel. Das heißt also, wir haben in uns eine viel größere Kontaktfläche mit dem Außen, wie wir denken. Und darum kommt dem Darm natürlich auch eine wichtige Funktion zu, weil der Darm natürlich sich gegen alle Einflüsse dieser Fremdeinwirkung wehren muss. Das heißt, mindestens 80% unseres Immunsystems werden über den Darm gesteuert. Das heißt, wir haben die meisten Lymphozyten, die meisten Immunzellen werden durch die Darmschleimhaut und durch den Kontakt mit der Außenwelt trainiert, sodass unsere stationären Abwehrkräfte dann informiert werden über die Feinde, wenn man so will. Und so ist der Darm eben halt eine ganz wichtige Schaltstelle, um überhaupt das Immunsystem und unser Regulationssystem erstmal aufrechtzuerhalten. Und das heißt natürlich, dass wir diesem Organ auch entsprechende Beachtung schenken sollten. Das geht vor allen Dingen mal um das Thema Ernährung, ganz, ganz wichtig, weil die Ernährung natürlich damit steht und fällt, unter anderem der Aufbau der Schleimhaut des Darmes. Und viele von Ihnen oder viele von den Zuhörern und Zuschauern werden vielleicht auch unter den Ausdruck Leaky Gut-Syndrom gehört haben. Man übersetzt das gerne mit dem Wort Sickerdarm. Und wenn man sich die Schleimhaut so eines Darmes mal vorstellt, dann muss man sich das so ungefähr anschauen wie eine Flickendecke. Ja, wie so eine Tagesdecke, die auf dem Bett liegt, wo so viele verschiedene Flicken aneinander gestoppelt sind, sodass es eine Decke ergibt. Und beim Leaky Gut-Syndrom, da werden die Trennstellen, also da, wo diese Flicken zusammen sind, die reißen auf. Und so kommen dann zum Beispiel Nahrungsbestandteile und natürlich auch Fremdbakterien, die normalerweise, ich sage einmal so, über die Schleimhaut rutschen, kommen dann durch die Schleimhaut hindurch direkt in eine Gewebeschicht, wo natürlich unser Alarmsystem direkt arbeiten muss. Und wenn der Darm schon allein deswegen immer was zu tun hat oder das Alarmsystem was zu tun hat, kann die normale Entgiftungsfunktion nicht stattfinden. Und insofern sollten wir unseren Darm wirklich gut pflegen, damit eben halt er auch diese Entgiftungsfunktion machen kann. Dann haben wir im Darm natürlich kleine Helferlein, die uns überhaupt ermöglichen, überhaupt da zu sein. Und überhaupt helfen, unsere Nahrung zu verdauen, weil unser Darm alleine könnte das gar nicht. Das sind eben halt die sogenannten Symbionten oder auch eben halt die Darmflora. Das sind sehr, sehr viele Bakterien. Wir haben also mehr Zellen im Darm, wie wir überhaupt Zellen im Körper haben. Das heißt also, da ist ein Kommen und Gehen. Da ist ein Gut und Böse, das heißt, wir haben gute Bakterien, wir haben Pilze im Darm. Ja, viele sagen ja immer, ja, ich habe einen Pilz im Darm, das muss ich sofort bekämpfen. Ja, das hängt davon ab, wie stark der Pilz ist, aber man sollte den nicht immer bekämpfen, weil er ist auch wichtig. Aber wenn der Darm in Ordnung ist, die halten sich also da schon wunderbar die Waage. Aber ohne diese Symbionten, also ohne diese Darmflora, könnten wir überhaupt keine vernünftige Darmfunktion haben. Und auch da müssen wir halt oder sollten wir lernen zu wissen, wie wir diese Darmsymbionten füttern, in Anführungsstrichen. Also das heißt, was wir denen geben auch, damit die ihre Funktion gut machen können. Weil ansonsten können wir überhaupt unsere Nahrung gar nicht verdauen. Weil die sorgen dafür über ihre Enzyme, dass unsere Nahrung, die wir gekaut haben, die im Magen und im Dünndarm vorverdaut sind, dass die im Dickdarm dann über die Schleimhäute in unser Gefäßsystem kommen. Ja, in unser Gefäßsystem, was dann erst einmal zur Leber kanalisiert wird. Das ist schon wieder das Thema Leber. Und die Leber, die entscheidet dann, was davon wohin kommt. Also wie viel Zucker da ist, ob der Zucker abgelagert wird, ob Gifte da sind, die werden dann entsprechend konjugiert. Oder das ist also ein Begriff, der sagt, wie die Leber das macht. Und bleiben wir mal beim Thema Zahnmetalle zum Beispiel oder Metalle. Die werden dann halt über die Leber gebunden an Gallenflüssigkeit und über die Gallenflüssigkeit kommen diese Metalle wieder zurück in den Darm. Und jetzt hat der Darm natürlich da ein Riesenproblem. Der sagt ja, sag mal, jetzt bin ich jetzt gerade losgeworden, den Dreck, jetzt habe ich den schon wieder. Und da müssen wir dann dafür sorgen, dass diese Schwermetalle, vor allen Dingen Schwermetalle, dass die im Darm gebunden werden können. Ein Teil wird gebunden an die Bakterien, die da sind. Die scheiden wir ja natürlich auch mit jedem Stuhlgang aus, ein Teil davon. Aber wir sollten auch dafür Sorge tragen, dass der Darm eben halt, wenn wir entgiften, Stoffe hat, an die diese Stoffe angelagert werden können. Können wir nachher noch drüber sprechen, wenn du willst.
Ja, ich, wenn ich dir so zuhöre und auch vielen anderen, ich mich das Organ Leber, also ich meine, der ganze Körper fasziniert mich. Aber Leber ist etwas, was mir ab und zu begegnet, weil ich es esse. Ja, und wenn ich jetzt so ein Stück Leber sehe, roh oder auf dem Teller sozusagen, wie kann denn dieses Organ diese unfassbar vielen Funktionen gleichzeitig koordiniert überhaupt ausführen? Hast du da irgendeine Art von Vorstellung davon? Ist, also es sind so viele Funktionen in diesem einen Lappen, der dann so vor mir liegt, vereint. Es ist doch ein Wunderwerk, oder?
Absolut. Also die Leber ist das Organ, was am widerstandsfähigsten ist, was am besten regenerierbar ist und was also eine faszinierende Organstruktur hat. Wir können also 4/5 der Leber entfernen. Also wenn man die Leber sich vorstellt in 5 Teile und man macht 4 weg, man hat nur noch einen Teil. Die Leber wächst innerhalb von ungefähr 1 Jahr, 1,5 Jahren wieder nach. Wenn die Zellen in Ordnung sind. Das heißt, die Leber weiß um ihre Aufgabe. Ja? Ich meine, es gibt dieses Buch von dem Kollegen, die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Das hat was anderes damit zu tun. Ja, wenn man viel säuft, dann wächst die Leber auch, aber eben halt ungesund, denn dann wird es eine Fettleber, das ist dann gar nicht gut. Aber was ich damit sagen will, ist, die Regenerationskraft ist faszinierend. Die Sternzellen, die kupferschen Sternzellen, die die Leber hat, sind wirklich jeder sich für sich alleine ein biologisches, ein chemisches Kraftwerk, was da läuft. Und wir machen uns wirklich keinen Begriff, was die Leber tagtäglich bei uns leistet. Und auch da ja, wird es wirklich an der Zeit, mal vielleicht einen Kongress nur über die Leber zu machen, damit wir einfach auch diesem Organ mal danken, weil das ist wirklich das Organ, was am meisten zu tun hat mit uns unter anderem. Und kommen wir zurück zum Darm. Und der Darm selber hat natürlich auch Nervenzellen in seiner Darmwand. Und das ist das große Problem, was der Darm uns bietet, weil diese Nervenzellen abhängig davon sind, was für Impulse sie bekommen. Ja, man spricht ja auch vom sogenannten Bauchhirn. Das heißt, viele von den Zuschauern und Zuhörern kennen das. Man hat so ein Gefühl im Bauch und denkt, oh, das kann gar nicht gut gehen. Und natürlich ist es auch meistens so. Und wenn man sich das mal genau anschaut und anatomisch untersucht, dann stellt man fest, dass es mehr Zellen im Darm gibt wie im Gehirn. Sodass also der alte Spruch...
Nervenzellen meinst du?
Genau, Nervenzellen. Ja, Darmwand-Nervenzellen haben wir mehr wie Gehirnzellen, sodass das Bauchhirn im wahrsten Sinne des Wortes auch da ist. Also das heißt, die Impulse, die vom Darm kommen, sind so vielfältig, dass unser Gehirn davon beeinträchtigt wird oder beeinflusst wird. Wir haben zum Beispiel, um zum Thema Bakterien zurückzukommen, wir haben also Bakterien in uns, die ganz bestimmte Stoffe ganz besonders gerne essen, nämlich Zucker. Und wenn jetzt, sagen wir mal, der Träger dieser Bakterien nicht spurt, dann werden von diesen Bakterien Botenstoffe erzeugt, die über die Darmwand-Nervenzellen, über die Leber natürlich auch ins Gehirn langen oder auch im Blutstrom ins Gehirn langen und die dafür sorgen, dass wir abends den Kühlschrank aufmachen oder in die Schublade greifen, wo die süßen Sachen drin sind und uns schon wieder ärgern, dass wir schon wieder an der Schublade waren und uns gar nicht bewusst sind, dass das also ja, Botenstoffe sind, die unsere Darmwand-Nervenzellen erhalten haben und unsere Birne hier oben weiterleiten und uns dazu veranlassen, tatsächlich diese süßen Sachen zu essen, damit diese Kameraden im Darm genügend Treibstoff haben.
Ja, sogenannte Zuckersucht. Ne? Man merkt ja auch selber, wenn man das mal überwunden hat, das dauert ja nur ein paar Tage, dass man die Kollegen da sozusagen so ein bisschen ausgehungert hat, dass dann deren Macht über einen dann auch sinkt.
Ne? Ja, richtig, genau.
Weitere Informationen zu diesem sowie zu vielen weiteren kostenlosen Kongressen findest du unter www.gesundheitsakademie.info.
Welche Wirkung haben denn eigentlich jetzt Giftstoffe direkt auf den Darm?
Ja, da gibt es unterschiedliche. Also wir haben natürlich erst einmal da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wir haben erstmal zum Beispiel auch die Parasiten, ja. Also wir glauben gar nicht, und ich sehe es ja in der Praxis, wie viele Leute parasitär belastet sind. Es steigt, Tendenz deutlich steigend. Das heißt also, wir haben Würmer, wir haben, ja, wie heißen diese kleinen Dinger, die auf dem Hackfleisch sitzen? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Salmonellen, ja.
Salmonellen, genau.
Die Salmonellen. Aber wir haben noch viele andere Sachen, zum Beispiel gerade auf ungewaschenem Salat tummelt sich einiges. Ja, wir haben in den, vor allen Dingen auf Geflügel, also Achtung vor Geflügel, nicht, dass man nicht Geflügel essen soll, aber wenn man Fleisch isst, gibt ja auch Veganer unter den Zuhörern und Zuschauern. Aber bei Hühnern ist es zum Beispiel so, dass wenn die längere Zeit lagern, Dünndarmerreger, also Durchfallerreger, jede Menge, also auch das Hähnchen immer sollte dann schön vorher sauber gemacht sein. Also es sind viele Fremdbakterien, die unseren eigenen Bakterien im Darm große Probleme machen und die vor allen Dingen dann, wenn man, sagen wir mal, die erste Eingangspforte nicht richtig beachtet, also es fängt schon mit dem Mund an, also das heißt, wenn man nicht richtig gut einspeichelt das Essen, wenn man nicht richtig gut kaut, wenn man dann vielleicht noch Sachen nimmt, die zu tun haben mit dem Thema, wie kann ich meine Magensäure unterdrücken, weil ich angeblich zu viel Magensäure habe. Ja, ich lege ganz bewusst mal den Ton auf angeblich. Ja. Können wir vielleicht auch mal separat drüber sprechen.
Ja, aber da reicht ja schon ein Bier zum Essen eigentlich.
Ja. Und wenn also die Nahrung vom Magen her schon mal falsch vorbereitet ist, also wenn die Nahrung zu wenig Säure abbekommt, weil der Magen ist dafür zuständig, dass eben mal die Speisen eingesäuert werden, weil nur so der Darm bzw. die Bauchspeicheldrüse und die Galle auch in der Lage ist, zum Beispiel Eiweiße, auch pflanzliche übrigens, Eiweiße richtig zu verdauen. Die müssen also durch die Magensäure schon mal ein bisschen aufgeschlossen sein, damit die Gallenflüssigkeit überhaupt zupacken kann an den Fettbestandteilen zum Beispiel, auch an den Proteinbestandteilen. Natürlich auch die Bauchspeicheldrüse hat sonst ein großes Problem. Und durch die Bauchspeicheldrüse und durch die Galle, die sehr stark basisch sind, also die Flüssigkeiten, die da rauskommen und das Organ auch selber, wird diese Säure wieder umgewandelt in eine pH-angenehme Umgebung. Wobei auch da wiederum gilt, ganz wichtig, viele Leute machen den Fehler, sie nehmen Kaisernatron, was du gerade selber auch gesagt hast, also die Organe Galle und Bauchspeicheldrüse und vor allem bei Männern auch die Prostata, sind sehr, sehr stark angereichert mit Bicarbonat. Und viele Leute meinen, sie tun sich einen Gefallen damit, indem sie Bicarbonat einnehmen. Einmal, weil man so schön aufstoßen kann danach, weil das dem Magen besser geht. Ja, dem Magen geht es vielleicht dadurch für den Moment besser, aber dem Darm gefällt das überhaupt nicht. Weil unser Hauptbestandteil von guten Bakterien, unsere Bifidobakterien, die Lactobacillen im Darm, die brauchen ein leicht saures Milieu. Also da muss der pH-Wert leicht im Sauren sein. Und wenn ich zu viel basische Stoffe einnehme, geht es nicht um Nahrungsmittel, die basisch sind, sondern um basische Hilfsmittel. Also das heißt Natriumbicarbonat zum Beispiel. Dann tue ich damit dem Körper, sprich dem Darm, überhaupt keinen Gefallen, weil durch das Überbasen des Darmes eben halt die Bakterienpopulation im Darm total verrutscht. Das heißt, es kommen mehr, die Durchfallerreger kommen mehr zum Einsatz, es gehen die Pilze mehr hoch. Ja, es verschiebt sich, also die ganze symbiontische Population im Darm verschiebt sich, wenn wir mit dem Kaisernatron oder mit dem Natriumbicarbonat das übertreiben. Wir können das einsetzen äußerlich. Ja, es gibt also Wickel, die man machen kann. Man kann Bäder damit machen, weil die Haut ist ja auch ein Ausscheidungsorgan. Da wirkt das wunderbar. Aber bitte nicht innerlich einnehmen. Das heißt also, auch da mit diesen Stoffen kriegen wir eine Verschiebung, eine negative Verschiebung unserer Darmbewohner hin, in dem Falle. Und das heißt, es zerstört die Entgiftung, weil auch die Darmbakterien an der Entgiftung eine große Rolle spielen, weil auch über diese Produktion von Enzymen, die diese Bakterien machen, wie ein Teil der Giftstoffe, abgesehen von Metallen, auch zerlegt werden und dann eben halt mit hoffentlich genügend Ballaststoffen, die wir gegessen haben, via Naturalis eben halt den Darm verlassen und damit wird das Zeug los sind. Also auch aufmerksam zuhören, Ballaststoffe sind auch eine wichtige, wichtige Geschichte für den Darm, weil sie einmal helfen, natürlich mechanisch den Darm zu reinigen, aber auch helfen den Bakterien eben halt das, was sie zersetzt haben und was in den Körper nicht reingehört, über diese Ballaststoffe auszuscheiden.
Wie sieht denn dann die Behandlung aus? Und dann nochmal die Frage, was kann ich denn selber für mich, für meine Darmgesundheit, für meine Entgiftungsfunktion des Darms tun?
Wir machen immer erst eine Darmreinigung. Wenn die Patienten wollen, natürlich vorher auch eine Untersuchung des Stuhls und der entsprechenden Bakterienbesiedlung, ob ein Leaky Gut-Syndrom da ist und so weiter. Dann machen wir anschließend eine Wiederaufforstung des Darmes, entsprechend mit Probiotika, mit Präbiotika oder eben halt mit entsprechenden Nahrungsmitteln. Und dann sieht man mal weiter, dann kann man nochmal 2-3 Monate später nochmal eine Darmstuhluntersuchung machen, um zu schauen, ist jetzt die Symbiontenverhältnis, stimmt das jetzt, ja, und damit der Patient wieder auf einem guten Weg ist. Das merkt man aber auch relativ schnell selber, dass es einem wieder gut geht, weil man hat regelmäßig Verdauung, man fühlt sich besser, man ist nicht mehr müde, man hat kaum noch Kopfschmerzen, man verträgt wieder Nahrungsmittel, die man vorher nicht vertragen hat. Also das sind viele, viele Sachen, die der Darm da wirklich steuert. Ja.
Okay, spannend. Ja, Kräuter sind ganz, ganz wichtig, Bitterstoffe, auch Bestandteil von meinem Protokoll. Letzte Frage an dich. Wie kann ich denn den Darm meiner Kinder schützen oder heilen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also bei den Kindern ist es so, also wir empfehlen zum Beispiel, gerade weil die Leute ja auch zu mir in die Zahnarztpraxis kommen und sagen, ja, ist schon wieder Karies festgestellt worden, das kann doch gar nicht sein, der putzt doch so gut oder die putzt doch so gut. Ja, das ist eben halt immer diese Sache mit dem Putzen und mit dem, was mache ich da? Das Wichtigste ist erst einmal zu sehen, was essen die Kinder? Und das ist natürlich eine Sache der Eltern. Bei unserem Sohn war es zum Beispiel so, dass wir das bis zur Kindergartenzeit super im Griff hatten. Und dann kam natürlich die Verlockung im Kindergarten, wo dann das Pausenbrot oder das Brot, was unserer dabei hatte, getauscht wurde gegen alle möglichen anderen Geschichten, vor allen Dingen natürlich gegen süße Sachen. Natürlich brauchen Kinder auch mal was Süßes, das ist gar keine Frage. Man kriegt kaum ein Kind aufgezogen ohne Süßigkeiten, das ist nicht die Frage. Aber es geht darum, zum Beispiel es gezielt zu machen. Also zunächst einmal dafür Sorge zu tragen, dass gut gekaut wird. Ja? Die Zähne sind nicht nur zum Lachen da, zum Sprechen da, sondern auch zum unsere Nahrung vorzuverdauen. Und dazu sollten die Kinder relativ früh lernen, richtig zu kauen. Also man gibt ihnen zum Beispiel viel frisches Gemüse, Möhren, Kohlrabi, alles, was man richtig schön beißen muss. Das hat auch genügend wieder diese Ballaststoffe. Ja, das sorgt dafür, dass der Darm auch in guter Funktion ist. Und bitte dafür Sorge tragen, dass eben mal die Süßigkeiten oder die kohlenhydratreichen Stoffe immer direkt nach den Hauptmahlzeiten gegeben werden. Ja, also das heißt, wenn ich mittags gegessen habe, dass ich dann ein Stück, keine Ahnung, Grießbrei mit irgendwie von mir aus gesüßt oder was auch immer, dass ich das möglichst direkt im Anschluss mache. Und warum? Ich darauf achte, dass Zwischenmahlzeiten eben halt nicht kohlenhydratreich sind. Also das heißt dann eben halt, wenn der Kleine oder die Kleine nach was verlangt, dann drücke ich ihm halt ein Stück Kohlrabi in die Hand oder ein Stück Möhre. Ja, das ist okay, aber nicht eben halt Schokolade oder Riegel oder was auch immer. Und da sind die Großmütter und die Großväter gefordert, dass die eben halt den Kleinen nicht immer nur Süßigkeiten schenken. Wobei, die mögen mir das verzeihen, nicht alle machen das, aber viele machen das halt trotzdem. Und dass man sich darauf konzentriert, den Kleinen vorzuleben, was wir essen. Ja, also das heißt, die Darmbakterien sind eine wichtige Funktion. Und da muss ich jetzt noch ein bisschen weiter ausholen, die Darmbakterien bekommen der Darm bekommt die erste Impfung von guten Bakterien auf dem Geburtswege. Das heißt also, wenn das Kind auf normalem Wege geboren wird, dann bekommt es quasi über den Weg, den das Kind über die Scheidenflora der Frau nimmt, den ersten Schluck an Fremdbakterien. Weil es ja im Körper der Frau, ich sage mal, mehr oder weniger steril aufwächst. Stimmt natürlich nicht, aber ich sage mal, für den Darm stimmt es schon. So, und wenn dieses nicht stattfindet, das heißt zum Beispiel beim Kaiserschnitt, dann habe ich überhaupt keine Bakterienimpfung im Darm. Die guten alten Krankenschwestern, die Hebammen, die haben Folgendes gemacht. Die sind nochmal, wenn das Kind auf der Welt war, sind nochmal kurz bei der Frau durch die Scheidenflora gegangen und haben das im Mund des Kindes verteilt. So haben mir das schon mehrere von alten Hebammen berichtet, weil damit eben halt quasi die erste Impfung stattfindet. Das heißt also, auch die Frauen sollten gucken, dass vor der Geburt ihre Scheidenflora in Ordnung ist. Das kann man ganz einfach feststellen, indem man einfach bakteriologisch untersucht, ist meine Scheidenflora in Ordnung. Das mag jetzt für viele Frauen spooky klingen, aber Tatsache ist, wenn das Kind auf dem normalen Wege auf die Welt kommt, ist das so der erste Impuls, der gemacht werden sollte, um die Darmflora richtig zu steuern. Ja, das heißt, wenn die Darmflora der Frau in Ordnung ist, ist auch die Scheidenflora in Ordnung und somit bekommt das Kind den richtigen Impuls, dass die Darmflora richtig gesteuert direkt anläuft. Und dann eben halt sich an die Ernährungsrichtlinien halten, die du kennst, die wir kennen. Das heißt also, die Kohlenhydrate möglichst ausblenden. Man kann das nicht ganz ausblenden, aber wenn ich sie schon gebe, dann bitte immer möglichst konzentriert zu den Hauptmahlzeiten.
Erklär noch bitte kurz, warum mit den Hauptmahlzeiten, was ist da für dich der Grund?
Ja, der Grund ist einfach, der pH-Wert verschiebt sich sowieso. Also das heißt, wenn ich was esse, egal was das ist, ob das jetzt ein Apfel ist, ob das eine Mohrrübe ist, ob das ein Stück Fleisch ist, ein Stück Kuchen ist, der pH-Wert geht ins Saure. Das ist einfach ein normaler physiologischer Prozess. Und dieser Prozess führt dazu, dass natürlich alle Verdauungssäfte im Körper angeregt werden. Ja, dass eben halt die Bauchspeicheldrüse richtig arbeitet, die Galle richtig arbeitet, der Darm arbeitet und so weiter. Das ist also der erste Impuls, dass unser Verdauungssystem anspringt. Und der pH-Wert, der saure pH-Wert sorgt aber auch dafür, wenn er im sauren Bereich bleibt, dass eben halt der Körper natürlich irgendwann versucht, diese Säure wieder abzupuffern. Das macht er natürlich über Galle und über Bauchspeicheldrüse. Aber wenn es zu sauer bleibt, dann muss er die Säure abpuffern. Das macht er über die Regionen in unserem Körper, die am meisten Mineralstoffe enthalten. Das ist was? Ja, das sind Knochen. Und das sind was noch? Die Hackerchen, die Zähne. Ja, das heißt also, wenn die Kinder zwischendurch immer wieder was Süßes essen, dann geht der pH-Wert niemals runter. Der bleibt immer im sauren Bereich. Und das führt dazu, dass natürlich nicht nur im Mund die Bakterien, die Kohlenhydrate auch gerne essen, ihre Säuren produzieren, um direkt an den Zähnen wirken zu können, sondern es sorgt auch dafür, dass der pH-Wert niemals runtergeht. Das heißt, er bleibt immer im sauren Bereich. Und so entstehen zum Beispiel nach meiner Ansicht, und nicht nur nach meiner Ansicht, sondern auch einige andere Kollegen, die so denken, entstehen halt Osteoporose und Karies häufig eben halt durch eine pausenlose Überflutung mit kohlenhydratreichen Nährstoffen zwischen den Hauptmahlzeiten. Ja, also man sollte einfach schauen, dass man mit den Kohlenhydraten dann zuschlägt, wenn man sowieso isst, dann ist es okay, dann ist der Körper sowieso darauf vorbereitet, aber eben halt nicht zwischendurch. So der kleine Snack zwischendurch, so ne, Frühstück morgens 11 Uhr Deutschland, ja, der Knopper, so wie das Ding heißt, ohne jetzt Schleichwerbung zu machen zu wollen, das ist einfach nicht gut, ja.
Ja, sehr interessanter Aspekt. Nochmal zum Thema Snacking, was an sich schon auch, wenn man sich das Thema Blutzucker und Insulin und so weiter anguckt, schon eine gute Idee ist, das Snacken überhaupt generell wegzulassen. Aber du hast noch einen ganz anderen Aspekt, was den Säurebasenhaushalt auch angeht. Danke ich dir für dieses Gespräch und dass du dir die Mühe gemacht hast und die Zeit genommen hast, das dann doch innerhalb von deiner Weltreise noch schnell einzubauen. Ja. Und wieder hier von Bali nach Deutschland dann noch hinbekommen haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir wieder viel Spaß gemacht und ja, viel Erfolg für dich und vielleicht bis demnächst mal wieder.
Genau. Ich bedanke mich bei dir und wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ciao. Danke.
Tschüss. Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Gesundheitsakademie Benedens Goldau Goldau Seelhorst GbR in Kooperation mit Beben Berlin. Weitere Informationen zu diesem sowie zu vielen weiteren kostenlosen Kongressen findest du unter www.gesundheitsakademie.info.